ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ed Sheeran ist zu cool, um kitschig zu sein, oder?
Weil er gut aussehen wollte, hat er einfach mal das Bier weggelassen.
Vielleicht zieht er ja das nächste Mal die Wurzel, ne? Ich habe eine kleine Loopstation mitgebracht.
Oh, bitte fang jetzt an zu rappen.
Ja. Ich muss mir kurz einen Text ausdenken.
Hör mal. Mega.
So, High-Level-Looper-Akrobatik und einem eigenen Pub im Keller.
Also wenn das mal kein Kindheitstraum ist, ja, auf jeden Fall.
Ich bin Katharina Heinius. Hallo. Heute begeben wir uns hier im SWR1 Meilensteine Podcast ins weite Feld der Grundrechenarten, ins große 1x1 von Ed Sheeran. Es geht heute um sein zweites Studioalbum mit dem schönen Titel Multiply, auf dem Cover dargestellt durch ein einfaches schwarzes X, also Malzeichen, vor grünem Hintergrund. Schlicht und klar ist das zuzuordnen, das ist Ed Sheeran. Mit Erscheinen dieser Folge wird das Album 10 Jahre jung. 2014 ist es erschienen und es beginnt auch gleich mit einer Zahl. One. You are the only one and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll never leave again. Cause you are the only one. Nach der Zahl kommt die schlichte Aufforderung, sing. Und natürlich werden all die schönen Erinnerungen in der Jugend festgehalten in Bildern. Hier ist Photograph. Apropos Jugend, es ist ein Album unserer Jugend, wie wir hier heute im Studio zusammensitzen. Ed Sheeran war 23, als das Album erschienen ist. Ich war 24. Jessica Pfeiffer aus dem SWR1 Musikteam, wie alt warst du?
Hallo, ich war 21.
Und Nina Wassmund aus der SWR1 Musikredaktion ist heute auch mit dabei. Wie sieht's bei dir aus, Nina?
Ich war 23, damals so alt wie Ed Sheeran. Wir sind ein Jahrgang und ich weiß noch, wie ich mich damals gefreut habe, dass für mich sogar extra ein Song auf dem Album ist, der Nina heißt. Nina, you should go, Nina, cause I ain't
never coming home, Nina, oh, won't you leave me now? Wir würden uns freuen, wenn du heute bleibst, Nina. Denn wir würden die Lyrics ein bisschen umtexten. Don't you leave us now, würden wir singen.
Keine Sorge, wenn du so schön für mich singst, dann lasse ich mir das doch auf jeden Fall nicht entgehen, eine ganze Podcast-Folge zu Ed Sheeran. Ich verbinde auch so viele Erinnerungen von 23 bis heute mit dieser Musik und freue mich deshalb ganz besonders, heute dabei zu sein.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir sprechen heute über Ed Sheeran. Es geht konkret um das Album Multiply, das Grüne mit dem X vorne drauf. Wir sprechen über das Hit-Potenzial auf dem Album. Wo kommt das her? Mit Songs wie zum Beispiel Thinking Out Loud. So honey now, take me into your loving arms. Oder auch Don't. Don't when my love, that heart is so cold. Wir sprechen drüber, was Pharrell Williams mit diesem Album zu tun hat und warum in Ed Sheeran viel von der britischen Singer-Songwriterin Amy Wedge steckt. Sie ist ein echtes Phänomen, genauso wie der Erfolgsproduzent Rick Rubin. Auch er hat sich hier auf diesem Album mit eingebracht. Wir klären, wie das mit dem Looper funktioniert und warum er nicht der Erste war, der dieses Zaubergerät für sich entdeckt hat. Es passiert hier heute also viel in Sachen jüngere Popmusikgeschichte. Bevor wir da allerdings tiefer einsteigen, Jessica, einmal die Frage an dich. Was war in der Welt und vor allem auch in der Musik so los 2014?
Ja, genau das, was uns dieses Jahr auch aktuell noch beschäftigt, der Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Damals 2014, da hat Russland die Halbinsel Krim annektiert. Ebola-Virus, das hat sich ausgebreitet in Westafrika und unser deutscher Astronaut Alexander Gerst ist ins Weltall geflogen und wir sind Weltmeister geworden. Die deutsche Nationalmannschaft hat den WM-Titel in Brasilien geholt und natürlich dann mit dem WM-Titel kam auch der WM-Hit des Jahres überhaupt. von Andreas Burani auf uns, hat sich wochenlang auf der Eins gehalten, gemeinsam mit Helene Fischer, die atemlos durch die Nacht gesungen hat und auch natürlich der Mega-Hit von Pharrell Williams, Happy.
Nina, warum ist Multiply, also X, für dich ein ganz persönlicher Meilenstein?
Multiply ist für mich vor allem ein Meilenstein, weil es wirklich der romantische Soundtrack meiner Generation sozusagen ist, den Ed Sheeran damit geschaffen hat. Thinking Out Loud vor allem ist ja das Liebeslied, das wirklich viele, viele Menschen auf ihrer Hochzeit gehört haben und für immer damit verbinden. Und Ed Sheeran hat halt auch mit seinem Loop-Musikstil, du hast es schon gesagt, mit seiner One-Man-Show und seiner Art zu singen auch eben so einen ganz eigenen Ed Sheeran-Musikstil auch geschaffen, den es so nicht gibt sonst. Er ist auch sehr charmant und vor allem sehr gefühlvoll. Selbst seine Freundin Taylor Swift hat mal gesagt, sie ist sehr neidisch auf seine Stimme. Und ich finde es einfach sehr gefühlvolle Musik und auch erfrischend, wie er es schafft in London, in diesem Melting Pot, in dem er ja auch als Straßenmusiker viel Erfahrung gesammelt hat, dann das zu verschmelzen, irgendwo zwischen Pop, Folk, Hip-Hop werden wir auch noch zu kommen, Soul und auch Dance.
Nur, dass es da keine Verwirrung gibt, Taylor Swift ist eine Freundin von Ed Sheeran, also nicht seine Freundin, nur dass wir das vorweg geklärt haben, seine Frau ist ja Sherry Seaborn. Den Meilenstein-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. 2014, da ist Multiply erschienen. Ed Sheeran selbst hat damals in einem Interview gesagt, es fasst die vergangenen 3 Jahre meines Lebens ziemlich exakt zusammen. Die Songs sind besser, mein Gesang ist besser, mein Gitarrespiel ist besser, die Produktion ist besser. Einfach alles ist ein bisschen besser. Ich habe den größten Teil des ersten Albums aufgenommen, als ich 17 war und dieses, als ich 22 war. Dazwischen liegen also 5 Jahre Erfahrung. Es ist also einfach ein bisschen weiterentwickelt. 5 Jahre Erfahrung stecken in diesem Album, sagt Ed Sheeran. Jessica, was war da in den 5 Jahren bei Ed Sheeran so los?
Ja, da war einiges los. Er hat ja wahnsinnige Erfolge gefeiert mit seinem ersten Album. Er wurde für den Grammy nominiert 2013 für seinen Song The A-Team. Der Song ist ja auf dem ersten Album erschienen. Und er hatte dann auch einen Auftritt bei den Grammys 2013 mit niemand anderem als Elton John. Elton John, kann man ja sagen, war so immer schon so ein Mentor für Ed Sheeran. Die beiden haben ja auch bis heute noch eine sehr gute Freundschaft. Und Ed Sheeran war wirklich sehr erfolgreich. Er ist 2012 auf Tour gegangen mit der Band Snow Patrol und hat dann im selben Jahr sogar auch einen Anruf oder eine Nachricht von Taylor Swift bekommen, die Musik von ihm gehört hat, als sie auf Tour war. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass Ed Sheeran mit Taylor Swift zusammen auf Tour gegangen ist. Die beiden haben ja dann auch noch ein Stück aufgenommen zusammen. Darüber sprechen wir ja auch später noch. Und das Album Multiply, das wurde ja produziert von einem Produzenten, der ja relativ bekannt ist, Benny Blanco. Der hat ja auch schon mit Größen wie Sia zusammen gearbeitet, mit Justin Bieber oder mit Katy Perry und Rihanna. Und dann auch Rick Rubin, der Produzent, der ja wirklich eine totale Bandbreite hatte, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Harry Styles. Und Ed hat gesagt, er braucht immer irgendwie ein Projekt oder ein Ziel, auf das er hinarbeitet. Und er hat eben, als das erste Album abgeschlossen war, schon direkt mit 9 Songs angefangen und hatte dann eben ungefähr, ja, so um die 100 Songs, kann man sagen, die er irgendwie fertig hatte für sein Album. Und dann ist er eben zu Rick Rubin gegangen, nach Malibu an den Strand und hat ihm diese ganzen Songs einfach mal vorgespielt. Die beiden haben dann so die besten Songs rausgesucht, daran zusammengearbeitet und dann ist Ed Sheeran mit frischer Motivation wieder ins Studio und hat das Album aufgenommen.
Dass Ed Sheeran gerne an Projekten arbeitet, das merkt man ja auch daran, wie er seine Alben nennt und dass es bei Plus vielleicht nicht bleiben sollte, sondern dann auch Multiply, da steckt ja irgendwie ein übergeordnetes Konzept dahinter. Ed Sheeran benennt ja konsequent bis heute seine Alben nach Rechensymbolen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Wir haben immer gerätselt, wie das nächste Ed Sheeran Album wohl heißen wird und ob er es tatsächlich wagt, mal ein Album Minus, also Minus zu nennen. Jedes Album hat zudem ja auch seine ganz eigene Farbe. 2011 ist sein erstes Album erschienen, Plus, also Plus, wir haben schon drüber gesprochen, das ist orange. Dann haben wir 2014 sein zweites Album, Multiply, mit dem X oder Malzeichen, das ist grün, über das Album sprechen wir ja heute. Und dann kam 2017 das Album Divide mit dem Geteiltzeichen vorne drauf, das ist blau. 2021 kam dann Equals mit dem Ist-Gleich-Zeichen, das hat einen roten Hintergrund. Und dann letztes Jahr, da hat er es tatsächlich gewagt, da ist Minus, also Minus erschienen mit gelbem Hintergrund. Die Grundrechenarten Plus, Minus, Mal und Geteilt sind also durch und das Gleichzeichen auch. Auf Disney Plus läuft gerade eine ziemlich aktuelle Doku über Ed Sheeran mit dem schönen Titel The Sum of It All, also die Summe von allem, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich eine wirklich sehr, sehr schöne Dokumentation. Jessica, Nina, ist dieses Konzept jetzt auserzählt? Muss sich Ed Sheeran da was Neues überlegen für die kommenden Alben?
Also ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr schlau, dass er das so gelöst hat bisher, weil er hat immer gesagt, er ist kein Posterboy, er will nicht selbst aufs Plattencover und ja, dann einfach eben die ganzen Rechenzeichen zu nehmen und die Farben einzusetzen, ist eine coole Lösung, die auch irgendwie hervorsticht.
Ist auch klar, in so einem, ich sag mal, in so einem Spotify-digitalen Universum, die Bildsprache ist sehr klar und deutlich. Vielleicht zieht er ja das nächste Mal die Wurzel, ne? Vielleicht, ja.
Das wäre noch möglich, stimmt, oder binomische Formeln. Oder er geht.
Ich würde ja sagen, E hoch X, wir nehmen die E-Funktion, E wie
stimmt. Ja, oder ich finde ja, er könnte auch zum Beispiel statt die Rechenzeichen jetzt mal die Gitarre, sein Instrument, so Andy Warhol-mäßig in unterschiedlichen Farben einsetzen und dann zum Beispiel einmal noch die ganzen Tonarten durchgehen. Da hat er ja ziemlich viele 12-Dur, 12-Moll-Tonarten, nennt das nächste Album einfach A-Minor oder D-Major, also da bleibt ja einiges.
Ja.
Ja, aber...
Aber ich finde es schon echt spannend, weil, wie du gerade gesagt hast, er wollte ja quasi nicht so wirklich sein Gesicht zeigen. Das hat er ja in den Musikvideos auch nicht so oft gemacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr clevere Marketing-Idee. Er hat ja damals auch gesagt, sobald irgendwie das Albumcover irgendwo angeprangert ist, ist es auf irgendwelchen Werbeplakaten, wissen die Leute sofort, ah, das ist wieder ein Ed Sheeran-Album. Also da braucht man gar nicht sein Gesicht, sondern man erkennt es schon direkt am Symbol.
Da steckt wohl ein Konzept dahinter. Das hat Ed Sheeran sich super ausgedacht, ausgeklügelt. Hören wir rein in das Konzept mit der ersten Single vom Album. Hier ist Sing. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. Und er kann das ausschalten auf seinem Pad, ne? Also,
schön mit der Kopfstimme.
Das ist überhaupt auch so ein Ding von ihm, ne? Das war damals die erste Single aus dem neuen, lang ersehnten Album von Ed Sheeran. Jessica, diesen Song soll Ed Sheeran ja zusammen mit Pharrell Williams geschrieben haben und ich finde, das hört man auch.
Ich finde, man hört es total raus. Also gerade, wir haben ja eben schon über den Song Happy gesprochen. Ich finde, man merkt da total diese Parallelen. Es ist so ein...
Lass uns mal kurz reinhören in Happy. Es groovt auch einfach.
Wir sind auch direkt am Wippen, mittanzen hier.
Das ist sehr R&B-mäßig auf jeden Fall.
Ja, und ich finde, man hört ja wirklich total raus, dass es so ein Pharrell Williams-Song ist. Man hat diesen Beat, man hat diesen Swing irgendwie mit drin. Und es ist eigentlich ganz interessant, wie der Song zustande gekommen ist. Pharrell Williams hatte einige Tage vor den Grammys getweetet, dass er die Musik von Ed Sheeran super findet. Und ein paar Tage später saßen sie dann zusammen bei den Grammys, Ed Sheeran ein paar Reihen hinter ihm, und hat gedacht, naja gut, wenn ich ihn jetzt nicht anspreche, dann werde ich es niemals machen. Und dann hat er es auch getan. Und ja, ein paar Tage später waren sie dann zusammen im Studio, weil Pharrell Williams tatsächlich schon ein Demo hatte für den Song. Er hat es Ed Sheeran vorgespielt und Ed meinte aber, ich weiß nicht, ob das so zu mir passt, ob das so meine Musikrichtung ist. Und Pharrell Williams hat ihn dann aber überzeugt, einfach mal mit der Gitarre loszulegen. Und eine halbe Stunde später war der Song dann fertig.
Ja, wie so oft bei Ed Sheeran. Also das habe ich auch in der Doku gesehen tatsächlich, dass er da ins Studio ganz lässig reinmarschiert mit seiner Gitarre auf der Schulter. Und dann geht's los. Dann wird erstmal kurz sortiert und dann gibt es einen Rhythmus und dann ist eigentlich schon auch kein Halten mehr.
Ja, und ich finde, man merkt einfach total, dass es wirklich eine Kombination auch ist aus Ed Sheeran und Pharrell Williams. Der Song klingt ja wirklich erstmal auf den ersten Hörer nicht so nach Ed Sheeran. Er hat etwas Poppiges, er ist so ein bisschen so zum Mittanzen und Mitsingen. Und man merkt dem Song auch an, dass er sich ja noch eine andere Inspiration geholt hat. Das hat er ja auch schon gesagt, zum Beispiel von Justin Timberlake. Da hat er sich Inspiration geholt, so von den ersten Alben, die Justin Timberlake rausgebracht hat. Wir hatten es ja eben schon von dieser Kopfstimme, von der Singstimme. Und das ist ja auch so ein typisches Markenzeichen von Justin Timberlake.
Da können wir mal in Justified reinhören. Das ist ein Album, das von Justin Timberlake 2002 erschien. Zum Beispiel der Song Cry Me a River hat mich total an Sing erinnert. Wir haben die Kopfstimme und wir haben diese harten Beats unten drunter. Nina, das Musikvideo war ja auch besonders damals. Wir sehen Ed Sheeran als Puppe, als hätte er seinen Auftritt in der Sesamstraße verpasst.
Ja, so in etwa. Also es wirkt auf jeden Fall sehr gegensätzlich, finde ich. Und deshalb zieht es die Aufmerksamkeit auf sich und sticht so raus. Also wir haben einen Ed Sheeran-Doppelgänger, diese Muppets-Puppe, die auf den ersten Blick erstmal auch niedlich wirkt. Aber was die Puppe dann so macht, ist so gar nicht niedlich, weil die zieht nämlich durch Los Angeles und durchzecht so richtig die Nacht. Also ganz ausschweifend in der Limousine mit Stripperinnen, trinkt ohne Ende. Man sieht Ed Sheeran als Puppe irgendwann Konfetti kotzen über dem Pissoir im Club. Also es ist sehr unterhaltsam und geht tatsächlich auch auf eine wahre Geschichte zurück. Ed Sheeran hat in Los Angeles nämlich die Nacht mal mit dem koreanischen Rapper Psy, der Gangnam Style gesungen oder gerappt hat, durchgemacht. Also er ist mit dem Rapper und seinen Freunden, koreanischen Geschäftsleuten, eben um die Häuser gezogen und vor allem in einer Karaoke-Bar irgendwann versackt. Und das ist wohl ziemlich wild zugegangen. Ed Sheeran hat dazu auch gemeint, das war wirklich seltsam. Also ich weiß nicht, was ich da genommen habe, so nach dem Motto. Und so ist eben auch das Video geworden. Man sieht ihn am Ende, die Puppe nimmt sozusagen den echten Ed Sheeran und auch Pharrell Williams mit durch die Nacht und sie trinken eben bis zum Umfallen und am Ende wird die Muppets-Puppe von der Polizei festgenommen und Ed Sheeran wacht auf in einem Bett, wie das so ist, nach einer eskalierten Nacht. Irgendwo mehrere Personen, Frauen liegen um ihn rum, ein Hund läuft über ihn drüber, komplett chaotisch und ja, ein witziges, cooles Video.
Woher man sich alles Inspiration holen kann. Auf dem Album geht's weiter. Nach Sing folgt Don't. Bei uns auch. Ich habe damals ja auch gedacht, endlich kann man mit einer Akustikgitarre coole Musik machen. Du warst plötzlich wieder cool am Lagerfeuer.
Mhm. Es ist sehr rhythmisch halt einfach auch. Ist nicht so soft.
Und schon gleich der nächste Hit auf dem Album. Er hat Drive, er groovt total und er steckt eigentlich voller jugendlicher Eifersucht. Don't ist zu 100% wahr, hat Ed Sheeran mal in einem Interview gesagt. Jessica, was war da zu 100% los?
Also man muss ja sagen, bei dem Song hat er ja sich wirklich nicht zurückgehalten und auch gerade textlich quasi alles offengelegt, was damals so passiert ist. Also er singt ja, er sagt es nicht, aber...
Es ist eine Teenager-Story.
Genau, es ist eine Teenager-Story und Ed Sheeran singt es nicht, aber ich sag's jetzt mal, er sagt Don't fuck with my love, also verarsch mich nicht. Und genau das ist aber passiert. Er singt, dass er eine Frau kennengelernt hat, ihr direkt gesagt hat, ich will nicht nochmal einen Fehler machen, ich will nicht verarscht werden. Aber es ist dann am Ende wirklich so passiert. Es ist also eine gescheiterte Beziehung, darum geht's in diesem Song. Am Ende klopft sie an seine Hoteltür, weint und gesteht ihm, dass sie dann mit jemand anderem was hatte. Also eine richtige Teenager-Story, Herzschmerz, Trennung, alles mit dabei. Und er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich sich noch relativ zurückgehalten hat, was den Text angeht. Also er hat gesagt, ich hätte noch böser werden können. Es gab noch mehr Dinge, die er nicht gesagt hat.
Und damals gab es ja auch in der Presse ja schon auch das ein oder andere Gerücht.
Ja, wie gesagt, Ed Sheeran hat sich nicht zurückgehalten, auch mit Hinweisen, wer es denn vielleicht hätte sein können.
Wer da an seine Tür geklopft hat,
genau. Er hat nämlich gesungen, "We make money the same way, 4 cities, 2 planes the same day". Also es klingt so ein bisschen, als wäre sie auch in der Musikbranche, als wäre sie Sängerin oder Musikerin. Und tatsächlich gab es dann Spekulationen, dass es sich vielleicht um Ellie Goulding handelt. Die hat ja damals auch sehr viel Erfolg gehabt mit ihrem Song Burn. Und es wurde immer gemunkelt, dass die beiden eine Beziehung haben, und später wurde sie dann aber auf einem Festival gesichtet mit Niall Horan von One Direction, der zum damaligen Zeitpunkt auch ein sehr guter Freund von Ed Sheeran war. Also es wurde bis heute nicht wirklich bestätigt. Wie gesagt, es gibt immer noch diese Gerüchte, aber Ed Sheeran sagt zumindest, die Geschichte ist wahr. Aber ob es sich um Ellie Goulding handelt, wissen wir heute immer noch nicht.
Ed Sheeran ist ja auch ein leidenschaftlicher Rapper. Das können wir auf dem Album spüren. Wir hören noch mal kurz rein in Don't. For a couple weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together. Soft Rap würde ich es fast bezeichnen. Man kann ihm folgen, man versteht, was er sagt, beziehungsweise Sing-Sang, was er Sing-Sang singt, sagt. Die Rap-Anteile haben einen relativ großen Anteil hier auf dem Album.
Auf jeden Fall. Das zieht sich wirklich durch fast alle seine Songs durch, würde ich schon fast sagen. Und das Interessante dabei ist, dass er ja immer wieder inspiriert wurde durch Größen wie Eminem zum Beispiel. Eminem war so das erste Album, was er damals als Kind bekommen hat. Das hat sein Onkel ihm geschenkt. Und sein Onkel sagte damals zu seinem Vater, hier, der Junge muss sich das anhören, Eminem, das könnte der neue Bob Dylan sein.
Und er durfte ja dann auch, Eminem wurde vor ein paar Jahren in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, und er durfte mit ihm auf der Bühne stehen und spielen.
Hat also wenn das mal kein Kindheitstraum ist, ja, auf jeden Fall. Genau.
Und gibt's ein schönes Video bei YouTube, verlinken wir in den Shownotes, am zuverlässigsten auf swr1.de.
Ja, was Besseres kann einem eigentlich nicht passieren. Und das Tolle daran ist halt, dass Ed Sheeran ja als Kind gestottert hat, und nachdem er dieses Album bekommen hat und quasi dann immer mitgerappt hat, zu Hause in seinem Kinderzimmer, hat er einfach diesen Stotter verloren.
Und er hatte ja auch einen Freund in Großbritannien, der ihm ja auch zum Erfolg geholfen hat, Jamal Edwards, mit dem er ja auch viel, gerade in der Anfangszeit, auch gerappt hat. Also die beiden haben sich nächtelang diese Alben, also Eminem, praktisch um die Ohren gehauen und konnten jede Zeile exakt mitrappen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist ja tragischerweise sein Freund damals auch verstorben. Das hat ihn ja auch ziemlich schwer getroffen. Das merkt man ja auch dann später in seiner Musik auch. Aber ja, also ich glaube, Rap und auch Hip-Hop hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf seine Musik.
Ohne diesen Freund wäre er vor allem ja auch gar nicht erfolgreich. Er wäre gar nicht der er heute ist, weil
die haben das schon so self-made-mäßig
genau,
gemacht.
Genau, der hatte
damals
eine Plattform, auf der quasi auf YouTube dann
einer,
unbekannte Künstler... Genau, einer der ersten. Und ohne diese Plattform, also da hatte dann Ed Sheeran das erste Mal ein Video von einer Performance von ihm drauf, die irgendwie über 100.000 Klicks und so weiter bekommen hat. Und dann erst wurden Leute, Plattenfirmen und so weiter auf ihn aufmerksam. Also er hat ihm im Grunde da ganz viel zu verdanken und er kommt auch aus dieser YouTube-Ära. Also es ist wirklich eine andere Zeit als eben dann vor 40 Jahren, wie man dadurch gestartet ist im Business.
Ich finde das so interessant, weil ja eigentlich die große Zeit der Musikvideosender, also MTV, Viva war auch schon lange irgendwie weg. Also die gab es ja gar nicht mehr, sondern es gab wirklich nur noch diese YouTube-Plattform, über die er ja dann auch mit Jamal Edwards bekannt wurde. Also deswegen nochmal, entschuldigt, wenn ich da nochmal nachfrage, nochmal meine Frage. Also wie wichtig sind diese digitalen Plattformen, um damals vielleicht auch außerhalb, er war ja auch als Straßenmusiker unterwegs und so, aber du, als Straßenmusiker kriege ich ja nicht gleich einen Plattenvertrag. Also wie wichtig war sozusagen das Digitale für Ed Sheeran, um überhaupt wahrgenommen zu werden von der Plattenindustrie? Hat sich da was geändert?
Ich glaube, es war komplett existenziell wichtig. Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt der springende Punkt, ohne den es diese Karriere und seine Musik und so wie wir ihn kennen gar nicht gegeben hätte. Und er hat ja auch die Videos im Laufe der Zeit immer mehr zu Kurzfilmen, finde ich, entwickelt. Manche zeigen ihn ja auch gar nicht selbst, sondern...
Don't ist ein Tänzer zum Beispiel, der die ganze Zeit...
Aber er hat auch im späteren Verlauf, da sieht man ihn mit seiner Frau Sherry Seaborn, neueres Video sieht man Paare rund um die Welt tanzen und wann sie sich kennengelernt haben. Also er erzählt dann ganz viele Liebesgeschichten eigentlich und nicht nur seine persönliche. Also es geht darüber hinaus, dass es immer nur diese Pop-Fantasie bedient von ich erzähle hier was Persönliches in dem Song. Und ich glaube aber, diese Nähe zu den Fans und sich das aufzubauen von der Straße in London in die Welt und auch in die USA, wo er ja sehr erfolgreich ist und auch überall weltweit, das geht oder ging gar nicht ohne die Plattform.
Ist das vielleicht das erste Erfolgsgeheimnis, was wir jetzt wirklich gelüftet haben?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Zu sagen, dass er die Fans mit einfängt und sagt, hier, wir sind eine Group und eure Geschichten finden in meinen Songs statt?
Ja, auf jeden Fall würde ich das so sagen, dass er
ist ja diese Straßenmusiker-Attitüde, ne? Wenn ich da stehe und sage, ich spiele für euch und man bleibt stehen, weil man es irgendwie gut findet und er hat immer so eine, sie kann man auch gut sehen, gibt es auch ein paar YouTube-Videos, wenn er dann tatsächlich in der Straße steht und die Leute einfängt und sagt, hier, ihr singt aber alle mit, also er hat sie ja alle gefesselt bei sich.
Das ist ja auch der Punkt, den er bis heute betont, selbst wenn man Aufnahmen von den größten Konzerten bei ihm sieht, dass er die Leute mitnehmen will und denen wirklich eine gute Zeit schaffen will. Es gibt Aufnahmen von ihm, wo er sehr niedergeschlagen ist, weil er auf der Bühne zu viel seiner Meinung nach gesprochen hat und geweint hat. Und er meinte, Mensch, die Leute kommen nicht, um mir hier zuzuhören, wie ich was erzähle, wie jeder andere Mann, sondern ich will ja Musik machen und die unterhalten und diese, vor allem diese Sympathie, dieses, er wirkt ja auch wie der nice guy von nebenan. Das ist auch sowas, was sich über Social Media ja wahnsinnig gut transportiert.
Dieses Persönliche.
Ja, und nicht dieser glänzende Superstar, wie jetzt vielleicht ein Bruno Mars oder Beyoncé oder andere, die einfach nur so perfekt wirken.
Hören wir mal rein, was Ed Sheeran so musikalisch da macht. Ed Sheeran hat begeistert von Beginn an mit seinem Looper. Er hat praktisch als One-Man-Show mit seiner Gitarre und der Loop Station eine ganze Band auf die Bühne gezaubert. Da war er natürlich nicht der Erste. Gerd Millmann hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben. Ja klar, er hat das Looping bzw. das Echo-Gerät als Popstar bekannt gemacht, aber genutzt und das bravourös hat es doch zum Beispiel Eberhard Weber im Jazz schon lange vor ihm. Wenn ihr auch einen Eindruck habt von Ed Sheeran oder noch weitere Künstler kennt, die einen Looper benutzen, gerne mailen an meilensteine@swr.de. Wir freuen uns über jede Mail, die ankommt. Auch die sogenannten E-Komponisten wie John Cage und Karl-Heinz Stockhausen haben sich mit Musikschleifen schon beschäftigt. Dann kommen Loops, also eine immer wiederkehrende Rhythmusschleife, auch gerne im Hip-Hop vor. Man kann einen Looper als Songwriter benutzen, sozusagen als elektronisches Notizbuch. Es ist ein Werkzeug zur Klanggestaltung und es kann eben nicht nur im Studio eingesetzt werden, sondern auch live. Und da liegt die Stärke von Ed Sheeran. Er hat es geschafft, diese Art von musikalischer Gestaltung und Umsetzung auf der Bühne einem riesigen Publikum näher zu bringen. Er hat es für seine Songs perfektioniert. Er hat mal so schön gesagt, er hat seine ganze Band einfach in der Tasche und kann sie überall aufbauen, wo er gerade ist. Wie macht er das? Ich möchte das kurz mal demonstrieren. Das ist ein bisschen wie das Prinzip Baukasten oder auch Lego-Haus, um ein Wortspiel von Ed Sheeran zu benutzen. Ganz wichtig ist, dass man rhythmisch fest im Sattel sitzt. Da darf nichts wackeln. Deshalb nimmt man zuerst einen gleichbleibenden Rhythmus auf. Und das würde ich jetzt einfach gerne mal mit euch machen. Ich habe eine kleine Loopstation mitgebracht. Allerdings mache ich das jetzt nicht mit der Gitarre, sondern mit einem Mikrofon, weil es ist einfach einfacher. Wir bauen den Song von der Basis her nach oben auf. Da würde ich damit beginnen, was normalerweise ein Schlagzeuger spielt mit der Bassdrum. Ich schlage einfach auf mein Mikrofon in einem Vierer-Takt-Rhythmus, in einem Viervierteltakt und zwar immer auf die Eins und auf die Drei. Hört sich dann so an. Und das nehme ich dann mal auf. So, und jetzt ist es geloopt. Das kommt jetzt vom Looper. Da spiele ich jetzt gerade gar nichts. Und jetzt kann ich die Hi-Hat bzw. die Snare mit reinspielen. Ich würde das mal schnipsen. Also ne, einfach mit der Hand. Und die spiele ich dann auf die 2 und auf die 4, um halt entsprechend im Beat zu sein. Ich kreiere mir meinen Beat. Ja? So, muss auch wieder auf Play drücken. Jetzt ist das Schnipsen mit drauf. Bisschen leise. Ich könnte es jetzt nochmal machen, wenn es mir, ich kann jetzt auch Undo machen, aber ich könnte es jetzt einfach nochmal aufnehmen. So. Jetzt haben wir es zwar doppelt, aber es ist ein bisschen lauter. Das heißt, ich kann beliebig viele Spuren dazu noch aufnehmen. Und jetzt habe ich sozusagen meinen Rhythmus, das Schlagzeug erstmal. Und jetzt würde ich den Bass drauf aufbauen. So macht es Ed Sheeran auch. Er nimmt dann die Bassseiten von seiner Gitarre und spielt eine Bassmelodie. Die denke ich mir jetzt gerade aus. Bum, bum, ba-dum, bum, bum, ba-dum, bum, 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 ba-dum, bum. So, und jetzt ist der Bass schon da. Und jetzt kann ich hergehen und kann schon mal so Backing-Vocals machen. Das macht Ed Sheeran auch gerne. Dann geht er oft, dann wechselt er von der Gitarre zum Mikrofon und singt oben so kleine Melodiechen drüber. Und schon habe ich die Melodie oben drüber. Und dann kann ich beliebig dazu singen oder kann auch noch irgendwie einen kurzen Rap-Part mit aufnehmen, wenn ich das will.
Oh, bitte fang jetzt an zu rappen.
Ja.
Okay, Moment. Ich muss mir kurz einen Text ausdenken. Okay. Rap as you like, rap as you go, rap as you really, really want to know.
Hör mal.
Fertig.
Cool. Mega.
So, jetzt kommst du auf einmal komplett hören. Und es läuft dann in Dauerschleife durch. Ich habe jetzt hier ein kleines. Ja, so, jetzt musste ich. Manchmal muss man die Füße koordinieren beim Looper. Das ist. Ich habe hier ein kleines Loop-Gerät. Ja, also da geht natürlich noch viel mehr Spielerei und so, aber Ed Sheeran hat einen riesengroßen Looper. Den hat er mittlerweile auch selbst mitentwickelt, auf dem er dann auch noch viel mehr Sachen mitmachen kann. Da kann er dann ein Keyboard noch mit aufnehmen und kann es dann zu- und wegschalten und so. Also er ist wirklich ein Meister darin, sich da auf der Bühne auszutoben mit ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten, die er eigentlich bedient. Manchmal finde ich es ein bisschen traurig, weil so ein Bandgefüge ist ja schon auch was Schönes, wenn man da mit anderen diesen Moment teilen kann. Aber er fühlt sich pudelwohl, das sieht man ja auch bei seinen Konzerten. Er springt auf der Bühne rum und das ist einfach seine Art, die Leute zu entertainen. Und das ist wirklich, da muss ich auch wirklich als Musikerin sagen, da habe ich Hochachtung vor, so wahnsinnig im Timing zu sein. Also das hat er wirklich einfach, perfektioniert.
Und ich finde es vor allen Dingen auch super für die Fans, die jetzt, sage ich mal, selber keine Instrumente spielen, die aber dann halt trotzdem mal sehen können, wie sich so ein Song entwickeln kann. Und man hat ja sonst, wenn man so Musik hört, man hört diese großen Produktionen, man kriegt manchmal gar nicht so genau mit, welche einzelnen Elemente in so einem Song stecken. Und da baut er das ja wirklich Stück für Stück auf. Und da sieht man auch wieder, dass er einfach auch ein guter Songschreiber ist, weil diese Stücke dann einfach mit, ich sag mal, 5, 6, 7 verschiedenen Elementen einfach schon ein wahnsinnig guter Song sind.
Ja. Ja, er beherrscht auf jeden Fall sein Handwerk, das merkt man da auch dran. Er hat ja von klein auf verschiedene Instrumente gelernt und irgendwann hat er Eric Clapton auf der Bühne gesehen und gesagt, das will ich auch. Quasi ein Mann, eine Gitarre und diese Energie. Ich finde es sehr bewundernswert, wie du sagst, dass nicht mehrere Menschen in einer Band das Publikum so mitreißen, sondern ein Mensch muss ja so viel Energie und Freude und Power ausstrahlen, dass das funktioniert und das schafft er ja wirklich wie kaum ein anderer. Anderes frühes Vorbild von ihm ist auch Van Morrison. Der spielt auch noch beim Album Multiply eine Rolle.
Ja, also mich hat das damals wirklich wahnsinnig umgehauen und das hat, glaube ich, auch meine Faszination für Ed Sheeran damals geweckt, wie er da einfach mit dem Looper hantiert. Und ja, ich freue mich, dass ich das jetzt mal ausprobieren durfte hier im Rahmen vom SWR1 Meilensteine Podcast. Kommen wir zurück zum Album und da steht auch schon der nächste Hit, Schlange. Hier ist Thinking Out Loud. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out. Nina, wir kamen hier im Studio gerade alle ein bisschen ins Träumen. Dafür ist der Song aber auch gemacht, oder?
Ja, der Song ist wirklich dafür gemacht. Also das ist die romantische Ballade auf der ganzen Platte. Und Ed Sheeran hat den Song für seine damalige Freundin geschrieben, mit der ist er jetzt nicht mehr zusammen. Heute ist er ja mit Sherry Seaborn verheiratet und hat 2 Kinder. Aber die Beziehung damals, die ging schon so etwa ein Jahr lang, 2015. Und er singt in dem Lied darüber, dass er sich jeden Tag neu in sie verliebt und dass er sie als alter Mann eben immer noch genauso leidenschaftlich lieben wird wie mit 23. Und ich meine, was könnte romantischer sein? Das ist
der perfekte Hochzeitssong.
Absolut. Und es ist auch das letzte Lied, um das noch kurz musikalisch einzuordnen, ist das letzte Lied, das er fürs Album geschrieben hat. Und er hat es musikalisch seinem großen Vorbild Van Morrison gewidmet. Eine Schlüsselfigur in der Musik, die er macht. Und ich finde vor allem dieses Gitarrensolo statt der Bridge im letzten Teil des Songs, im hinteren Teil, auch, ja, die sticht auch raus, wenn man sich überlegt, was damals im Radio lief zu der Zeit, sehr viel elektronische Mainstream-Musik auch und dann in dieser Länge über 4 Minuten, auch die Art, wie er singt, lässt das so richtig schön raus, ohne Angst zu haben, irgendwie kitschig zu sein, was auch immer. Das ist schon einfach prädestiniert.
Ed Sheeran ist zu cool, um kitschig zu sein, oder?
Ja, ich finde, er kriegt das wirklich so wie wenige perfekt hin, auf der einen Seite dieses Gefühlvolle zu haben und auf der anderen Seite aber auch mit dem Rap und so was Cooles zu haben.
Also es sehr gute Balance, ja.
Gelingt wenigen auf die Art.
Nina, aber die Entstehungsgeschichte, die war weniger romantisch.
Ja, muss man schon sagen. Der Grund, warum es den Song gibt, ist eigentlich nicht so idealistisch sozusagen, sondern er hat da einer guten Freundin aus Kindertagen einfach einen Gefallen getan, denn seine Freundin, Singer-Songwriterin Amy Wedge aus Bristol, hatte finanzielle Probleme und hat ihn gefragt, ob sie einfach noch einen Song für die Deluxe-Version von Multiply schreiben können. Und sie haben auch einen anderen Song noch auf der Platte geschrieben, zum Beispiel Even My Dad Does Sometimes. Und dann haben sie sich eben in die Küche gesetzt und den Song zusammen geschrieben, also Thinking Out Loud. Und ja, er hat mal so schön gesagt, jetzt muss sie sich definitiv nie wieder Sorgen um Geld machen. Und sie haben auch schon eine ganze Weile zusammengearbeitet.
Wobei, also für Amy Wedge war ja die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran sozusagen der Startschuss für ihre Karriere als Songwriterin. Sie hat ja dann später auch noch Songs für Bonnie Tyler, Pink, James Blunt, Alicia Keys, Diana Ross, Christina Perry, Camila Cabello, John Legend, Jamie Lawson, Boyzone und auch Kylie Minogue geschrieben. Also das war sozusagen ihr Sprungbrett, die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran. Sie, also bei A-Team war sie schon dabei auf dem Album Plus, später auf Divide war sie dabei und hat Galway Girl mit ihm geschrieben. Also da scheint ja schon auch eine enge Verbundenheit zu sein zwischen den beiden. Lass uns mal das Video nochmal schauen, weil das ist ja auch besonders. Ed Sheeran steht mit einer Tänzerin in einer Art Ballsaal und sie tanzen zusammen, wobei man muss schon sagen, also Ed Sheeran gibt sich Mühe, er macht das auch sehr, sehr gut, aber tanzen tut eigentlich die Tänzerin in diesem Video.
Er hebt nur hoch.
Genau. Aber er hat schon auch ein bisschen Choreografie mit drauf, also wirklich Hut ab, da hat er sich dann auch wirklich ins Zeug gelegt. Wie wichtig war dieses Video auch, um diese Story für den Song zu transportieren?
Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig dafür, deshalb war er auch so versessen darauf. Er wollte das unbedingt einmal in seinem Leben, er ist ja kein Tänzer, aber er wollte eben einmal in seinem Leben so ein Tanzvideo drehen. Und die beiden sind ja auch in dem Ballsaal in Outfits wie Braut und Bräutigam. Also er hat einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und die Tänzerin trägt quasi so ein weißes Kleid. Das sieht fast aus wie ein kurzes Brautkleid. also das,
das
hat
stimmt,
total
ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Aber klar, man impliziert das sofort.
Ja, ja. Man denkt da sofort dran. Und er hat da auch wirklich sehr hart mit ihr, Brittany Cherry heißt die Tanzpartnerin, die hat ihn begleitet auf seiner US-Tour 2014 und sie haben wirklich jeden Tag über mehrere Wochen 5 Stunden trainiert. Er hat auch abgenommen extra, weil er gut aussehen wollte, hat er einfach mal das Bier weggelassen, also hauptsächlich hat er gesagt, lag's am Bier und dann hat er 35 Pfund abgenommen und aber er war trotzdem während dieser Trainingszeit sehr frustriert. Also er meinte, er wollte noch nie mit sowas so sehr aufhören wie mit dem Tanzen. Obwohl es so aussieht, als würde er sehr wenig machen und die Tänzerin macht alles. So ist es natürlich nicht, wenn man genau hinschaut. Also er hat auch diese allein diese Spannung reinzukriegen. Also ich habe auch lange getanzt, nicht wie in dem Video, würde ich gerne, aber auch Gesellschaftstanz und so weiter und Jazzdance. Und allein wie er grundlegend in dem Video die Körperspannung und so mit ihr hält, das ist gar nicht so leicht definitiv, wie das aussieht. Man sieht es auch im Behind-the-Scenes-Video, das können wir ja mal verlinken in den Shownotes. Da kann man sich auch nochmal anschauen, wie sie diese wunderschöne Choreografie mit sehr vielen Hebefiguren und auch so schönen Details, finde ich. Er spielt zum Beispiel mit ihren Beinen Gitarre oder sie legen sich dann so hin, dass es aussieht wie ein Herz und es ist einfach sehr, sehr süß gemacht und deshalb auch kein Wunder, dass der Song als Hochzeitstanz einfach prädestiniert war. Der war so beliebt, Thinking Out Loud hat 2017 an der Spitze der Spotify-Liste der beliebtesten Hochzeitslieder in Amerika gestanden. Also laut der Streaming-Plattform kam auf dem 2. Platz dann Marry You von Bruno Mars, aber es war wirklich ein unfassbar beliebter Hochzeitssong für die Zeit.
Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ich habe in der Zeit mir mein Studium finanziert als Hochzeitssängerin und dieser Titel wurde immer gewünscht und den haben wir dann auch tatsächlich in mehreren Versionen auch gespielt oder angeboten. Und das war aber wirklich auch immer schön. Also die Leute haben da immer drauf reagiert, auf diesen Song. Also da flossen immer Tränen. Das kann ich wirklich bestätigen. Ich habe das Video ja damals auch als sehr imageprägend oder diesen Song Thinking Out Loud auch sehr als imageprägend für Ed Sheeran wahrgenommen. Dieses Nice Guy Image. Er ist ja immer so der süße, kleine, rothaarige Songwriter mit seiner Akustikgitarre, der den Mädels am Lagerfeuer den Kopf verdreht. Gleichzeitig begeistert er die Jungs mit der technischen Komponente, High-Level-Looper-Akrobatik und einem eigenen Pub im Keller. Liegt da auch irgendwie Ed Sheerans Erfolgsgeheimnis, weil man das Gefühl hat, er holt irgendwie jeden ab?
Er gibt sich so, dass er einfach wie der sympathische Typ von nebenan wirkt und sehr nahbar wirkt. Er macht sich da auch selbst immer mit viel Humor drüber lustig und sagt, sein Name ist fast schon ein Synonym für Unattraktivität.
Aber auch irgendwie für ein Lebensgefühl, oder?
Genau, für ein Lebensgefühl, auch für, ich finde, er erzählt in seinen Songs halt sehr, sehr schön kleine Geschichten und erlaubt quasi auch Gefühle, bestimmte Nuancen von Gefühlen, wie zum Beispiel in Thinking Out Loud, dieses romantische Gefühl. Ich meine, keiner weiß natürlich, wenn er jetzt mit 30 heiratet, ob man wirklich mit 70 die Frau noch jeden Tag so glühend verehrt wie heute, aber er lebt dieses Gefühl in dem Song, wie er das ausdrückt mit der Stimme, das Gefühl in der Stimme und auch der Text und alles. Da lebt er das so voll aus und
da steckt
erlaubt,
ja auch eine Sehnsucht drin. Ne?
Genau, und er erlaubt den Hörern damit, das auch für sich in seinem Leben mit der eigenen Geschichte zu besetzen und es auch so mitzufühlen und auszuleben. Und das macht er popmäßig, finde ich, sehr schlau, dass er halt auch nicht zu sehr in die Tiefe geht, dass jeder sich quasi auch seinen eigenen Teil, sei es jetzt zu Liebe, Freundschaft, wo auch immer es in den Songs drum geht, dann zu denken kann. Und er ist eben auch dieser sympathische Typ. Robbie Williams zum Beispiel hat auch mal über ihn gesagt, er ist der Tom Hanks der Popmusik. Aber jeder mag ihn und er ist ein guter Mensch und er scheint auch von diesem Erfolg einfach nicht so beeindruckt zu sein.
Aber ist es nicht auch so der Mädchentraum, der da so drin steckt? Von der großen Liebe? In diesem Song?
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht abgeklärt. Es gibt sehr viele Liebessongs, die immer noch so ein leicht zynisch auf Abstand haltendes, ironisches Augenzwinkern
genau,
haben.
Also
von wie albern ist das eigentlich, in so ein Gefühl komplett zu gehen, wenn wir das alle ja nicht... Das ist ja nichts, was man wirklich jetzt rational wissen, beweisen, greifen kann, unterschreiben kann, dass es wirklich so ist. Sondern das ist ja schon ein Gefühl. Und das stimmt. Ich finde auch, das ist so was Jugendliches, dass er sich dem so voll hingibt. Das hat was mit Hingabe auch irgendwie zu tun. Das andere, was ich noch sagen würde, vielleicht geht es dir da ähnlich, Jessica. Also ich finde, es ist auch einfach so ein Generationending, dass man einfach viele Erinnerungen mit dieser Musik teilt, manchmal sogar ungewollt. Also, dass die Musik läuft überall und man verknüpft automatisch seine eigene Lebensgeschichte damit. Also Thinking Out Loud zum Beispiel wird für mich immer der Song sein, bei dem ich an meine erste große Liebe denke. Also er hat mir den Song damals das ganze Album gezeigt und das ist einfach eingeschrieben wie in ein Buch. Das kann man nicht mehr verändern. Und genauso bei Shape of You auf dem Album Divide, da bin ich immer, wenn ich den Song höre, bin ich wieder in dem Moment, in dem ich das allererste Mal mit meinem zukünftigen Mann getanzt habe, auf der Hochzeit von seinem Kumpel 2018. Und das sind einfach Emotionen, die kann man ja gar nicht übertreffen. Also das ist quasi so wie vielleicht für unsere Elterngeneration Eric Clapton Songs oder die Disco-Ära der 70er, wo sie sagen, da habe ich meine Frau in der Disco kennengelernt oder da denke ich an die Freunde, mit denen ich zusammensaß am Lagerfeuer. Und ich glaube, das verbindet einfach diese junge Generation mit der Musik. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum manche älteren Hörer vielleicht, wenn sie das weniger erleben in ihrem Alltag oder so, dann auch eher sagen, damit kann ich nicht so viel anfangen.
Das verstehe ich auch, weil das ist ein anderes Gefühl, wenn man gerade, du hast es schön beschrieben, wenn man mit der Musik irgendwie dann auch, man wird ja auch durch einen Freundeskreis ständig konfrontiert mit Musik. Also so ging mir es auch mit Ed Sheeran, weil wir Musiker waren und wir haben die Songs einfach gespielt. Wir haben tatsächlich am Lagerfeuer gesessen und diese Songs gespielt. Ich liebe auch Eric Clapton und ich liebe natürlich die Beatles, ja. Aber es ist Ed Sheeran, dann in dieser In-Group, in dieser Teenager, in diesem Freundeskreis, dann nochmal eine andere Nummer. Da war ich dann schon eher der Exot mit den Beatles und mit Eric Clapton. Und Ed Sheeran hat einfach immer funktioniert.
Wobei ich muss sagen, man kann ja Fan sein von Taylor Swift und Ed Sheeran oder nicht, aber wir haben es ja gerade schon inhaltlich gehabt, dass sich viele Fans ja immer damit irgendwie identifizieren können, weil man diese Gefühle vielleicht auch schon mal erlebt hat. Aber auch musikalisch sind es einfach Songs, die, sobald sie im Radio laufen und man hat den Song vielleicht noch nie vorher gehört, man hat sofort einen Ohrwurm. Es sind einfach immer eingängige Melodien, es sind immer gute Texte, die man mitsingen kann. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen das Genie aus. Wobei ich sagen muss, bei diesem Thema Nahbarkeit bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich immer denke, die führen jetzt einfach ein Leben, das nicht mehr so ist wie zu Beginn ihrer Karrieren. Und dann frage ich mich immer, ist es dann noch authentisch oder ist es vielleicht einfach auch so ein bisschen Marketingstrategie zu sagen, hey, wir sind doch eigentlich genauso wie ihr, obwohl sie eigentlich mit ihren Privatjets um die Welt fliegen und Stadien ausverkaufen.
Es geht, glaube ich, nicht immer darum, authentisch zu sein, sondern eine Fläche zu sein. Also ein Image zu haben, mit dem sich das Publikum identifizieren kann. Und das war auch schon immer so. Deswegen gab es ein Beatles- und ein Stones-Lager und deswegen hat jemand lieber The Who gehört oder die Kings, weil man eine bestimmte Projektionsfläche hatte, das natürlich ein Image prägt. Und genau das sind Ed Sheeran und Taylor Swift eben auch, nur halt für eine andere Generation.
Und ich glaube, das ist auch irgendwann so ein Selbstläufer. Also am Anfang würde ich durchaus, man kann sich prüfen, aber vielleicht unterstellen, dass das dann authentischer war, was sie geteilt haben. Aber jetzt gebe ich dir vollkommen recht, dass man das gar nicht, dass das eigentlich ein ganz anderes Leben ist, das die beiden da führen. Aber ich glaube, es funktioniert dann, also das ist wie so ein Zug, der anfährt und dann läuft es einfach quasi. Und zum Songwriting nochmal zurück. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, das braucht man dann auch gar nicht in dem Sinne immer so verklärt sehen, dass du hast vollkommen recht, die beiden einfach auch das Handwerk und wirklich dieses Songwriting so trainiert haben. Man darf ja auch nicht vergessen, Ed Sheeran ist ja mit 16 zum Beispiel nach der Schule wirklich nach London und hat am Anfang, so mit 18, 19 etwa, 300 Konzerte im Jahr gespielt und wirklich sich auch als Straßenmusiker durchgeschlagen, auf dem Gig abends im Pub gefragt,
immer gesagt,
bei wem kann ich heute pennen, auf welcher Couch kann ich heute pennen. Also er hat sehr hart gearbeitet und das ist wirklich so ein bisschen dieser blöde Spruch von nichts kommt nichts, aber es ist nicht so, weder Mozart ist damals aufgewacht und konnte so wundervoll komponieren, noch Ed Sheeran ist einfach aufgewacht und hat diese Fähigkeiten. Das haben sie sich alles schon erarbeitet.
Er hat mal so schön gesagt, er hat seine Konkurrenz beobachtet und wenn die ein Konzert in der Woche gespielt haben, dann hat er 3 an einem Abend gespielt. Also er hat auch wirklich richtig geackert und er ist ein fantastisch guter Musiker und er hat, um nochmal auf Songwriting zu kommen, er hat ja mit dieser Art Songwriting zu betreiben, nämlich durch dieses Baukastensystem, hat er auch einen Sound geprägt. Also natürlich die Sounds, die er benutzt zum einen, aber auch diese Art der Komposition als Sound, als Wiedererkennungsmerkmal. Und das ist wirklich besonders. Hören wir auch im nächsten Song. Wir gehen zurück zum Album. Hier ist Runaway. Man hört den Loop richtig. Runaway, mein absoluter Lieblings-Kopfnicker-Song auf diesem Album. Ich mag den irgendwie auch live, ein wirkliches Highlight. Ich durfte Ed Sheeran ja 2018 live im Londoner Wembley Stadium erleben. Es war wie ein großes Lagerfeuer, tolles Erlebnis und Ed war auch sehr, sehr witzig auf der Bühne, fand ich. Hat nicht viel geredet, aber so ab und zu hat er was gesagt. Und er hat zum Beispiel auch die gelangweilten Väter begrüßt, die ja mit ihren Töchtern nur mitgekommen sind, um sie zu begleiten. Also er hätte großes Mitleid und würde ihnen trotzdem viel Spaß wünschen bei dem Konzert. Fand ich sehr lustig, weil direkt neben mir ein Vater mit seinen Kindern stand. Großes Gelächter im Stadion. Ebenso musste ich lachen, als ich die Tage einen Ausschnitt aus einem Konzert von ihm gesehen habe auf YouTube im Roundhouse in London 2014, also im Jahr, in dem dieses Album Multiply erschienen ist. Er spielt das Ende von Runaway und dann passiert Folgendes. Also Ed Sheeran zitiert hier die Backstreet Boys, klar, mit Everybody. Passt ja auch irgendwie zur Zielgruppe. Wir konnten auch gleich mitsingen. Ed Sheeran stellt sich vielleicht hier auch in eine Art Boyband-Tradition. Ich finde, es hat auf jeden Fall irgendwie eine gewisse entspannte Humorebene. Ich mag dieses Zitat von Ed Sheeran.
Ich finde das auch richtig cool, dass er einfach sich auch damit nicht so ernst nimmt, weil ich glaube, er sieht sich eher als Gegenentwurf, also auch One Direction, die in der Zeit ja auch bekannt geworden sind, sind ja super attraktiv, hat er immer gesagt. Und er hat sich irgendwann immer gefragt, wo ist mein Sixpack? Ja gut, habe ich nicht, so bin ich halt, rote Haare schon immer gehabt. Und damit geht er halt, finde ich auch super witzig und selbstironisch um. Er hat ja auch schon für Lego House Rupert Grint, also aus Harry Potter, Freund? Ron aus Harry Potter gecastet, der auch ein Rotschopf ist, so nach dem Motto, ja, da steche ich einfach, also ich drehe das Ganze rum, was die Kritiker mir unter die Nase reimen, dass ich nicht so der shiny Posterboy bin. Und das macht er, finde ich, ganz, ganz lustig und entspannt.
Ich kann mir das total gut vorstellen, dass er irgendwie den Song gespielt hat und plötzlich ist ihm aufgefallen,
das sind ja genau dieselben
Akkorde wie Everybody von den Backstreet Boys. Und dann nimmt er es einfach auf und macht einen Witz daraus. Also dieser Humor ist einfach nett, wenn man den so spürt und auch so im Konzert dann eben auch so erleben darf. Nina, aber jetzt von dem ganzen Humor weg. Runaway, der Song an sich, der Text, das ist ja schon eigentlich eher eine ernste Geschichte.
Ja, ziemlich. Also es geht ums Weglaufen von zu Hause. Der Vater trinkt quasi. Daddy wakes up to a drink at 9. Also es geht nur mit Alkohol und er singt quasi immer wieder, ich liebe meinen Vater über alles, aber ich will nicht mit ihm zusammen wohnen. Und also geht um einen Jugendlichen, der einfach dann sich lieber abmacht. Irgendwie sehr versöhnlich da schon draufblicken kann, finde ich, sehr reflektiert. Also er sagt auch, Menschen haben halt quasi Schwächen und so sind wir. Und ich liebe ihn, wie gesagt, den Vater, aber ich gebe mir das sozusagen nicht.
Ich habe noch eine Perle im SWR-Hörfunkarchiv gefunden. Es gibt einen unglaublich guten jungen Boogie-Pianisten aus Mannheim, Luca Sestak. Er hat 2016 auf dem Lahnsteiner Blues Festival seine ganz eigene Interpretation des Titels zum Besten gegeben. Sein Perkussionist Johannes Niklas klopft zu Beginn auf den Holzrahmen des Flügels.
For a long time, he wakes up to a drink at night, disappearing all night. I don't wanna know where he's been lying. I know what I wanna do. I'm gonna run away with you. I'm gonna grab clothes, six in the morning.
Gleich geht's ab.
How long you leave? Well, Dad, just don't expect me back this evening. It's gonna take a bit of time.
Bis hier ist noch alles relativ normal. Und jetzt, Achtung, kommen auch die Jazzy-Akkorde.
Geil. Coole Version.
Ich habe damals im Publikum gesessen, habe mich total gefreut, als ich das gehört habe. Wir verlinken das Video in unseren Shownotes, am zuverlässigsten auf swr1.de. Schön zu sehen, dass eben auch junge Musiker von jungen Musikern inspiriert werden. Tolle Version. Kleiner musikalischer Ausflug, aber den wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich fand die so großartig, diese Version. Wir kommen zurück zum Album und natürlich zum nächsten Hit. Hier ist Photograph. Keep this love in this photograph. Ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't. Du kannst mich behalten in der Hosentasche deiner zerrissenen Jeans. Halt mich ganz nah, bis sich unsere Blicke treffen. Du wirst niemals allein sein. Warte, bis ich nach Hause komme. Nina, ein Foto, eine Erinnerung, ein Gefühl. Worum geht's in Photograph?
Irgendwie um die Liebe in all ihren schönen und traurigen Facetten. Es ist ein sehr melancholischer Song, der was Warmes hat, aber auch wie das Leben halt auch was Schmerzliches, weil es auch um die Trennung geht, um diesen Schmerz, wenn man eben nicht bei den Menschen ist, die man liebt, die einen vielleicht großgezogen haben, die Familie, Freunde, vertraute Menschen. Und dass man aber die Erinnerung an das gemeinsam Erlebte wie ein Foto sozusagen immer bei sich in der Hosentasche, immer bei sich hat und immer mit sich trägt. Und dass auch diese Erinnerungen an gemeinsame Momente, an die Liebe eingefroren sind auch und das Einzige sind, dass wir sozusagen mitnehmen, auch wenn wir sterben. Darum geht's. Und er selbst, Ed Sheeran selbst, ist zu der Zeit, als er den Song schreibt, auch weit weg von England, von seiner Heimat tatsächlich. Er hat den nämlich mit dem Gitarristen von Snow Patrol, Johnny McDade, geschrieben, in einem Hotelzimmer in Kansas. Da war er auf Tour quasi unterwegs in den USA 2012 und hat den Song geschrieben, eben in diesem Gefühl,
Weg zu sein von zu Hause,
von den Menschen, mit denen man vertraut ist, mit denen man aufgewachsen ist. Und die Geschichte, wie er das geschrieben hat, ist auch ganz lustig, weil er eigentlich quasi wie ein Kind, er ist ja großer Lego-Fan und er saß stundenlang auf dem Boden wie ein Kind und hat den Song schon angesungen und angefangen zu entwerfen, während er einen X-Wing Fighter gebaut hat. Ich bin jetzt kein Lego-Guru, aber ich vermute mal, das ist eine bisschen aufwendigere Geschichte. Und auf jeden Fall hat der Gitarrist dann ein Klavierstück in Endlosschleife laufen lassen und er hat dazu angefangen, Zeilen zu singen. Und von da an hat sich's dann irgendwie entwickelt. Also hat so 4-5 Stunden gedauert und parallel, also er am Lego bauen und der Kollege am Laptop und dann haben sie es noch richtig mit der Gitarre strukturiert und das Lied ist auch im Film quasi gelandet, im romantischen Drama Ein ganzes halbes Jahr, hört man das auch als Soundtrack und ist auch auf Ed Sheerans Haut gelandet. Er ist ja großer Tattoo-Fan und sein ganzer Körper ist mittlerweile voller bunter Tattoos und er hat sich Photograph auch auf die Haut stechen lassen, allerdings mit einem Irrtum. Und zwar hat er gedacht, er wäre auf der Sixth Street in Denver gewesen, in Colorado, und hat sich 6ST. Tätowieren lassen. Aber als er dann nochmal zurückgekommen ist, irgendwann hat er festgestellt, dass es eigentlich die Sixth Avenue gewesen ist. Also da hätte er dann eher AV gebraucht. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle für die Erinnerung für ihn. Es ist so oder so verewigt.
Der Ort, an dem er den Song geschrieben
genau,
hat.
Genau, den hat er sich tätowieren lassen.
Interessant. Nina, du hast es schon oft angesprochen, im Musikvideo zu diesem Song Photograph, da gibt es auch ganz viele Fotos aus Ed Sheerans Kindheit.
Ja, das besteht quasi nur aus Aufnahmen aus alten Familienvideos von Ed Sheeran. Der Clip nimmt die Zuschauer sozusagen mit auf eine komplette Reise durch sein Leben von wirklich Baby, also Säuglingsalter an, über die Zeit, wo er als kleines Kind rumkrabbelt, verschiedene Instrumente spielt, als Teenager dann mit der Gitarre und bis hin zu eben Auftritten vor riesigen Menschenmengen, wie er sie dann zu der Zeit schon gemacht hat. Und das ist eigentlich auch wieder zufällig entstanden. Und zwar hat sein Vater als Weihnachtsgeschenk sozusagen auf DVD diese ganzen alten Familienerinnerungen brennen lassen. Und Ed Sheeran hat das gesehen und dachte sich, wow, das ist ja unglaublich. Das kann doch eigentlich, weil das auch so chronologisch abläuft und genau zu dem Thema passt, als Musikvideo super funktionieren. Und dann hat er das dafür eben verwendet. Und ähnliches hatte ich vorhin auch schon angedeutet, hat Taylor Swift ja auch Videos, in denen man sie auch in Kindertagen sieht. Das verbindet die beiden da auch ein Stück weit. Ist natürlich sehr, sehr intim. Also ich glaube, nicht jeder Musiker würde sich da so nackt machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Aber schöne Inspiration, weil er hat ja auch eine enge Beziehung zu seinem Vater. Also ja. Also ich habe auch in der Doku gesehen, wenn so ein Album fertig ist oder so, also er geht auch oft mit der Erstpressung, die dann mit der Vinyl-Erstpressung zu seinem Vater und sie hören sich das Album zusammen an. Also das fand ich irgendwie auch eine schöne Geste irgendwie so von Sohn zu Vater. Wir haben viel über Ed Sheeran gesprochen, über sein Image, seine Art, über dieses Album. Warum lohnt es sich, dieses Album komplett anzuhören?
Also ich finde, es zeigt einfach, wie wahnsinnig Ed Sheeran sich entwickelt hat, wenn man sich so das erste Album nochmal vor Augen führt. Das war ja wirklich mehr dieses Akustikalbum mit viel Gitarre. Es ging mehr so in die Folk-Richtung. Und jetzt ist er schon so ein bisschen poppiger geworden. Das kam natürlich auch durch Einflüsse wie durch Pharrell Williams oder auch Benny Blanco. Aber ich finde, es zeigt nochmal, wie sehr er sich entwickelt hat, musikalisch, aber auch stimmlich. Und es zeigt quasi schon so ein bisschen, in welche Richtung seine Karriere dann gegangen ist. Also er ist heute ein mega großer Popstar und ich finde, man merkt es an einigen Songs auf dem Album schon. Das sind einfach Hits, die man gerne noch hört. Thinking Out Loud wird ja auch immer noch viel gespielt, Photograph auch. Und ja, das zeigt einfach, wie gut er als Musiker ist, wie gut er auch als Popstar ist. Und ich finde, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, das Album mal durchzuhören.
Die beiden Songs, die du jetzt nochmal genannt hast, die sind genau, ich habe nochmal nachgeschaut, auch in den Top 5 Ed Sheeran Spotify meistgestreamten Songs sind diese beiden von diesem einen Album drauf. Also es ist definitiv ein großer Meilenstein-Startschuss in seiner Karriere gewesen und das meinte ich ja auch eingangs mit dem Meilenstein. Man sieht wirklich seine Vielfalt und das, finde ich, kann man, also das ist nicht selbstverständlich, wie es klingt, dass jemand rappt und dann wieder so eine gefühlvolle Ballade wie Thinking Out Loud oder Photograph singt und dafür, um diese verschiedenen Stimmungen abzudecken, finde ich, kann man die Platte komplett hören und macht da nie irgendwas falsch und wird auf jeden Fall abgeholt, egal wie man sich dann an dem Tag fühlt.
Eine Stunde ging es hier heute im SWR1 Meilenstein-Podcast um Ed Sheeran. Über Taylor Swift haben wir auch am Rande gesprochen. Wenn ihr mehr wissen wollt rund um die Königin des Pop, dann empfehlen wir euch in der ARD-Audiothek die Taylor Swift-Story.
Hi, ich bin Vanessa Mai.
Und ich bin Gizem Celik.
Und ich bin Taylor Swift. Naja, nicht ganz. Ich bin die deutsche Stimme von Taylor Swift. Im Podcast Die Taylor Swift Story tauchen Vanessa Mai, erfolgreiche Sängerin und Künstlerin, und Popkulturexpertin und Podcasterin Gizem Celik für und mit euch ein in die Welt einer der größten Popstars unserer Zeit.
It is
is the era of Taylor Swift.
Taylor Swift is the biggest pop star on the planet right now.
Erdbeben beim Taylor Swift Konzert.
The Swift Effect, the Taylor Effect.
Etwa 70.000 Fans und die laute Musik sorgten bei diesem Konzert in Seattle für den sogenannten Swiftquake.
The unstoppable Taylor Swift.
Hi, I'm Taylor.
Wie konnte Taylor Swift weltweit so unfassbar erfolgreich und einflussreich werden?
I'm a very spontaneous person.
Dieser Podcast liefert Antworten und Insights für alle Taylor Swift-Fans.
Und alle, die ihre Musik vielleicht nur aus dem Radio kennen.
Wir beleuchten ihre Lyrics, ihre Lovers, ihre Art, Musik zu machen,
ihren Einfluss im Musikbusiness, ihre Marketing-Moves und ihre wirtschaftliche Macht.
Die Taylor Swift-Story. Jetzt hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Are you ready for it?